Ich möchte Fortsetzung machen in der Seelsorge vom Herrn Jesus. Wie sieht das aus? Und wir haben dazu in der letzten Zeit sehr häufig auch Gleichnisse genommen. Wer letzten Sonntag hier war, hat eine geniale Zusammenstellung oder Kurzfassung von Zeugnissen von Nigel weitergegeben bekommen. Und ich hoffe, dass wir wenigstens Teile davon verinnerlicht haben. Ich möchte euch heute zu einem Gleichnis mitnehmen, das in eine sehr komische Zeit hineingesprochen wird. Wir sind ja in Israel. Israel ist besetzt von einer römischen Besatzungsmacht. Sie haben das Land erobert. Sie haben Willkür ohne Ende. Pilatus vermischt das Blut mit Galiläern, mit dem Opferblut. Wir haben Herodes, der mal nebenbei einen unbequemen Mann köpfen lässt, nur weil die Frau meint, das wäre gut. Wir haben Untergrundkämpfer, Guerillas, Zeloten oder Messerkämpfer, wie sie ja auch genannt werden. Wir haben religiöse Fanatiker, Menschen, die am Existenzminimum leben, die sogenannten Tagelöhner, die nicht wissen, was am morgigen Tag für ihre Familie an Essen bringen konnten. Öffentliche Todesstrafen und Hinrichtungen. Könnt ihr euch vorstellen, am Alex werden Kreuze aufgerichtet und die Massen strömen zusammen und sehen, wie Leute langsam am Kreuz verrecken, wie sie für die Kindererziehung eventuell herangenommen werden. Sieh zu, dass du nicht mal auch da endest. Wir leben in einer Zeit, in die das Gleichnis hineingesprochen wird, die fürchterlich ist, wo sich die Frommen wünschten, dass Gott seine Hand ausstreckt und schlagartig Frieden kommt. Ich dachte, ja, vielleicht ist es ja ähnlich wie bei uns. Gut, wir haben in Berlin noch einigermaßen Frieden. Aber wenn du schon nicht mehr mit der Bahn fahren kannst, um eventuell umgenietet zu werden, wenn wir die Nachrichten aus Nahost mit der IS hören, dann haben wir in etwa diese Verhältnisse, wie sie damals waren. Chaotisch, schlimm, ein falsches Wort konnte dir den Kopf kosten. Und in diesen Zusammenhang hinein fängt Jesus an, den Menschen seelsorgerlich zu dienen. Ich hätte mir gedacht, also Jesus sagte, ach, freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch, ich gebe euch ein Gleichnis vom Schatz im Acker, grabt mal richtig, dann findet ihr was. Nein, diese Gleichnisse waren alle vorher. Hier kommt Jesus und erzählt ein ganz sonderbares Gleichnis. Seelsorge Jesus, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Hineingesprochen in eine wirklich chaotische Zeit, in eine Zeit, bevor der Herr Jesus in die ganze Leidensgeschichte komplett eintaucht. Wo er davon redet, gibt mal Acht, was ihr jetzt seht, ist noch nicht schlimm, es kommen noch viel schlimmere Dinge. Ein Volk wird gegen das andere auftreten, es werden Erdbeben sein, Hungersnöte sein, es werden Krankheiten sein, selbst Sonne und Mond werden sich verändern, es wird dramatisch sein ohne Ende und manche werden Angst haben vor dem nächsten Tag oder lieber tot sein. In diese Situation hinein wird dieses Gleichnis gesprochen vom Herrn Jesus. Er nimmt die Leute mit. Oh, das war noch das vom anderen Mal. Jetzt habe ich doch hoffentlich. Na, jetzt muss ich aber mal gucken, ob sich mein ganzes Ding hier durcheinander gemacht hat. Heute Morgen zu schnell rübergezogen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Die heilsamen Goldstücke, die hatten wir schon mal, nicht? Ach, ich bin aber da. Also in diese Situation hinein. Matthäus 25, 1 bis 13. Auch wieder vom Himmelreich, ihr erinnert euch, war immer Thema in der letzten Zeit. Dann wird das Himmelreich gleich 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen! Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Mitten in eine Krisensituation hineingesprochen, in die Unruhe. Und ich lese noch eine Stelle weiter aus dem 1. Thessalonicher, wo Paulus da nochmal nachlegt. Er schreibt an die Thessalonicher im 5. Kapitel, im 1. Brief von Vers 1. Von den Zeiten oder Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es wird Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Zunächst die Fakten nochmal zusammengestellt. Es geht eigentlich darum: Seid bereit, Jesus kommt wieder. In den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre gab es so einen Sticker, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennt, einen Sticker. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Ich glaube, war von Heugelbach. Den klebte man sich aufs Auto, statt Fisch. Da stand wenigstens was drauf. Also ich gehe nochmal hier. Wir haben 10 Jungfrauen. In diesem Gleichnis, der Herr Jesus packte ja die Sachen immer mitten in die Lebensrealität der Leute hinein. Heute fällt uns das ja schwer zu sagen, 10 Jungfrauen, ja, wo sind sie noch? Aber das war ein Bild, was damals durchaus üblich war. Mit 12 Jahren waren die noch rein und unschuldig, da waren die heiratsfähig. Das war in dieser Gesellschaft so. Und von solchen 10 Jungfrauen, die, heute hat man noch Brautmädels, nicht? Oder manchmal lässt man kleine Mädels Blumen streuen. Die Jungs finden das manchmal doof, aber die Mädels finden dann noch ganz toll, im schönen Rock vor der Braut herzugehen. Das ist dieses Bild, was der Herr Jesus aufgreift. Das sagt, die sind handverlesen. Und man könnte jetzt sagen, naja, vielleicht ist das ein Bild für die Menschen, wie sie noch unschuldig dahin leben, oder vielleicht für Leute in der BK, die der Herr Jesus reingemacht haben, die wieder jungfräulich unterwegs sind, die er gereinigt hat. Könnte man jetzt ganz viel reininterpretieren, aber ich lasse das einfach mal so, dass Jesus das mitten in die Lebensrealität der Leute hineinpasst. Das Zweite, der Bräutigam kommt sehr spät. Ich habe euch ja erzählt von der Hochzeit, die vor einiger Zeit hier von den Afrikanern stattgefunden haben. 14 Uhr war angesetzt, 14 Uhr saß ich hier im Gottesdienst. Lobpreisteam war da, hier vorne waren die heiligen Männer, die die Predigt und die Segnung halten sollte. Was fehlte, war Braut und Bräutigam. Zwischendurch kamen dann immer mehr Gäste rein, es füllte sich langsam, um 3 Uhr waren etliche da. Um 4 Uhr war noch keine Braut und kein Bräutigam. Dann so gegen gefühlten 4:30, 5 kommt die Braut mit einer riesen Stretch-Limousine, mit ganz vielen Brautjungfern, lauter so kleine. Ja. Der Bräutigam fehlte. Um 5 war der immer noch nicht da. Hier vorne haben die Leute telefoniert und geguckt, wo er ist. Kein Mensch wusste, wo der Bräutigam war. Ehrlich, das war eine Hochzeit, sage ich euch. Ich kann euch sagen, der ist nachher gekommen. Vielleicht zeige ich euch nachher noch einen Videoclip, was dann passierte. Ja, versteht ihr? Keiner wusste, wo er abblieb. Während dieser Zeit stand hier vorne von 2 bis 5 ein Lobpreisteam, die haben Lobpreis gemacht. Und die Pastoren haben telefoniert, wo der Bräutigam bleibt. Es war aus dem Leben gegriffen. Draußen die kleinen Pinuckel hin und her gelaufen, waren kaum ruhig zu halten. Die Braut neben dem Auto, alles wartete. Kommt der Bräutigam, kommt er nicht, er kommt nicht. Das war die Situation. Der Bräutigam kommt spät, aber in dem Gleichnis wird gesagt, aber er kommt. Sei sicher, er kommt. Sei sicher, er kommt. In die Naherwartung der Leute, die sagen, wann kommt der Erlöser, kriegen sie gesagt, er kommt. Und dann geht Jesus ins Detail und sagt, 5 sind mit Öl und 5 sind ohne Öl. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist dieses Öl? Für die Pfingstler ist natürlich klar, das ist der Heilige Geist. Aber in der Kirchengeschichte wurde schon gesagt, das sind die guten Taten. Im Mittelalter war dieses Gleichnis das Gleichnis schlechthin. Das war nicht der verlorene Sohn, sondern das von den 10 Jungfrauen. Und man musste gute Taten tun, damit man Öl in der Lampe hatte. Die Pfingstler würden sagen, ohne Heiligen Geist geht nichts. Und ich glaube auch, dass es ein Bild für den Heiligen Geist ist. Die ohne Öl, das sind die, die vielleicht eine Bibel zu Hause haben. Aber die mit Öl sind, die Wort und Geist zusammen einsetzen, wo Wort und Geist zum Leben kommt. Das sind die Summer-to-go-Leute oder die das Frühstück machen. Oder na, das wäre jetzt weit hergeholt. Jesus spricht das mitten rein. Sie sollten leuchten, sie sollten die Willkommenskultur haben. Alle schlafen. Mit Öl und ohne Öl. Jetzt kannst du schon nicht mehr, kannst schon keine Pfingstler mehr sein. Nicht? Die Pfingstler schlafen ja nicht, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Konfessionsübergreifend würde ich sagen, wir haben eine gewisse Schläfrigkeit in unserem Volk. Und das Interessante ist, Jesus macht die Leute im Gleichnis nicht zur Schnecke, die schlafen. Ist euch das aufgefallen? Und alle werden geweckt. Der Bräutigam kommt. Bei der Hochzeit war das Hallalo. Der Bräutigam ist aufgetaucht, er ist da. Raunen ging durch den Saal. Alle werden wach. Und stellen fest, ohne Öl kein Licht. Eine ganz einfache Sache. Hat jeder im Gleichnis sofort verstanden. Wenn der Bräutigam kommt, und ich bin nicht bereit, ist es schlecht. Und dann das Tragische, was der Herr Jesus wirklich in diese endzeitliche Rede hineinspricht, es gibt ein zu spät. Ich hätte an dieser Stelle in den endzeitlichen Reden lieber nochmal die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört. Von dem liebenden Vater, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich hätte gerne die Geschichte von den goldenen Straßen gehabt, diese Parabel, dass man auf Jesus Schoß sitzen darf und so weiter. Aber Jesus wird hier ganz ernst und sagt, hey, ich will euch was sagen, es gibt ein zu spät. Mitten in diese Krisenzeit war nicht, komm, haltet alle durch, das hat eine hohe Belohnung, sondern er sagt den Leuten hier mitten in der Krisensituation, es gibt ein zu spät, nehmt es bitte sehr, sehr ernst, was ich euch jetzt sage. Und da das nicht nur für die Leute damals gesagt war, dachte ich, okay, ich muss mit euch zusammen drüber nachdenken, was das uns heute zu sagen hat. Hinein in unsere Wirklichkeit. Und ich meine einmal in die Wirklichkeit unserer Gemeinden, unserer Gemeinde und auch in die Wirklichkeit meines Privatlebens. Weil einige sitzen hier, die haben eine Menge Stress in ihrer Umgebung, auf der Arbeit, in der Gesellschaft, in der Familie. Die sind in endzeitlicher Stimmung und sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn. Sie sind resigniert. Und das Erste in unserer Wirklichkeit, man wird müde und man schläft ein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Ich weiß, wie ich Christ geworden bin, so ganz am Anfang, als ich das wirklich alles verstanden habe, was da war. Da war Eifer ohne Ende. Da habe ich Bibel gelesen. Ich habe es sogar geschafft, die Geschlechtsregister durchzulesen. Jeden Morgen bin ich früh aufgestanden und habe Bibel gelesen. Ich habe gebetet. Ich bin selbst zu Gebetsnächten gegangen. Heute, ach ja, du weißt ja alles. Warum soll ich mir die Nacht noch um die Ohren schlagen? So eine Argumentationsschiene in meinem Kopf, nicht? Bibel lesen, ach, die Geschichte kenne ich schon. Warum soll ich die nochmal lesen? Kennt ihr sowas? Je älter man als frommer Mensch wird, scheint es irgendwie zu sein, dass du müde wirst und einschläfst. Und dann sind die Leute von Summer to Go auf einmal eine richtige Anfechtung. Und du sagst, ey Mann, werden die so aufgepumpt? Und ob das mit den Übergabegebeten alles so echt ist? Was bleibt davon nachher übrig? Ja, weiß ich, wenn du das Vaterunser betest und sagst, vergib mir meine Schuld, ich auch. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, was da nachher noch übrig bleibt. Ist, glaube ich, manchmal ganz gefährlich, das in der Gemeinde zu beten. Eines der gefährlichsten Gebete überhaupt in der Bibel. Ich warne euch davor, das einfach zu beten. Nur weil alle anderen das auch sprechen. Überlegt ihr jeden Satz sehr genau. Und manchmal, wenn es während dem Gebeten so kommt, dann stocke ich richtig und erschrecke, will ich das wirklich, was ich jetzt sage? Dein Wille geschehe im Himmel, wie auch in meinem Privatleben. Gute Nacht, Hütte. Je älter ich werde, umso mehr bete ich das in Routine. Gemeinden. Da ist eine Gemeinde neu gegründet mit lauter Neubekehrten. Mann, die laufen rum und sagen, in unserer Gemeinde ist es echt geil, da musst du dabei sein, komm vorbei. Ist eine Gemeinde älter wie 10 Jahre, muss es sagen, lasst uns nochmal eine Missionswoche gestalten. Da musst du ein Planungsszenario haben, da musst du Traktate drücken, da musst du alles haben. Aber die Begeisterung, rauszugehen an die Hecken und Zäune und zu sagen, Jesus ist das Beste, was es überhaupt gibt, das scheint irgendwie verloren gegangen zu sein, stimmt's? Oder bin ich da so fehl in meiner Diagnose? Und nichts gegen euch, ich bin ja mit euch unterwegs. Aber bei uns ist das manchmal ähnlich. Wir schlafen. Interessant, Jesus nimmt sich nicht die Schläfer vor. Sagt, ey Mann, ihr, die eingepennt seid. Das ist eine andere Stelle, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, ja? Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. In diesem Gleichnis will der Herr Jesus was ganz anderes sagen. Er sagt, einschlafen geht. Einschlafen passiert. Und auch in die persönlichen Nöten hinein. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn wirklich Stress in der Familie ist. Du betest einmal, betest zweimal, betest dreimal und mit der Zeit wirst du müde und sagst, die Verwandtschaft ist nicht zu retten, lassen wir es laufen. Du gibst einfach auf. Bin ich mit euch im Boot? Ja. Oder bin nur ich so? Sag mal, Mann, die wissen alles, warum soll ich jetzt noch beten? Herr Jesus, und du weißt es auch. Ja? Bin nur ich so? Nee, okay, da tröstet mich jetzt. Im afrikanischen Gottesdienst käme jetzt ein Amen, aber ich sehe, der ein oder andere nickt, da tröstet mich jetzt. Ich dachte nur immer, ich bin die Type. Wir werden auf einmal müde. Die Bibel spricht davon, dass wir schlaffe Hände haben. Und wenn es dann darum geht, irgendwas loszumachen, naja, mal gucken, jetzt müssen mal die Jüngeren ran. Lass mal die Nachtigalls was richtig losmachen. Müdigkeit und Einschlafen, das gibt es auch heute. Und dann kommt der Weckruf. Der Herr Jesus kommt. Er möchte heute bei dir sein. Heute noch will ich bei dir einkehren. Darf er das? Der Weckruf kommt. Und in diesem Gleichnis hören alle, die da sind, alle, die eingeschlafen, hören sie, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Vielleicht sagst du, okay, 2000 Jahre ist er nicht gekommen, aber ich kann dir sagen, nachher gehst du über die Straße und dich überfährt ein Auto. Willkommen in der Ewigkeit oder wo? Wie hat mal jemand gesagt, je älter ich werde, umso dichter werden die Einschläge rechts und links neben mir. Je öfter triffst du Leute bei der Beerdigung. Wir rücken nach, ihr Lieben. Egal wie jung oder wie alt ich bin. Ich habe von einem Anfang 20-jährigen jungen Mann gehört. Die Eltern fromm, der junge Fromm fliegt mal eben nach Dänemark, weil er irgendwas dort zu erledigen hat. Er steigt aus dem Flieger aus, wird schwindelig, fällt um, ein paar Stunden später ist er tot, hat ein Virus. Hat man nicht erkannt. Alter schützt vor der Ewigkeit nicht. Oder Jugend. Wir leben oft so, als könnten wir nicht sterben. Jesus kommt wieder, spätestens um dich zu holen. Dieser Weckruf gilt. Und da ist die Frage, wo willst du sein? Mit dem Bräutigam oder nicht? Der Weckruf geht. Ich habe gedacht, wie sieht das dann aus? Es gibt dieses Beispiel so aus dem Ruhrgebiet, so nach dem Slang, Vater aufstehen auf der Maloche. Vater soll aufstehen um 6 Uhr, ich weiß nicht, wer man um 6 Uhr auf Arbeit immer sein musste morgens, ich kenne das, 5 Uhr aufstehen. Vater aufstehen auf der Maloche, wird weiter geweckt und dann haben wir, da Vater, jetzt kannst du liegen bleiben, jetzt ist es zu spät. Ja. Verschisse, der Wecker klingelt, du haust drauf und sagst noch ein Viertelstündchen, bist wieder abgetreten. 2000 Jahre ist er nicht gekommen, dann wird er morgen auch nicht da sein. Aber Jesus sagt, komm, steh auf. Und das hat eine gewisse Sache, wer steht auf? Ich habe mich gefragt, wenn wir zum Beispiel nehmen würden, der Weckruf geht durch unser Land. Ich sage mal so ein praktisches Beispiel. Wir haben ganz viele Flüchtlinge in unserem Land und wir sitzen da als Gemeinde und sagen, ja, die Regierung sollte sich kümmern. Und Gott sagt vielleicht, hey, vielleicht sind sie von dir gesandt, damit du ihnen das Evangelium sagen kannst. Und was kommt von der schlafenden Gemeinde? Wir müssen erst mal klären, wer sind die Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe keinen Ruf dazu. Ich weiß gar nicht, ob das der Kairos Gottes ist, jetzt loszugehen. Oder es ist gerade so kuschelig hier. Es könnte unsere ganze Andacht hier zerstören, wenn auf einmal ganz viele Leute da sind, die so anders aussehen und die Sprache nicht verstehen. Es könnte uns den ganzen Gottesdienst auf den Kopf stellen, wenn auf einmal 100 Leutchen aus Syrien hier aufschlagen. Dann wird natürlich sofort gefragt, wer zahlt das? Wer ist bereit, von seiner Lebenszeit was abzugeben? Die Frage, wenn wir so konkret werden, wo sind wir bereit, wirklich aufzustehen, aus unserem normalen Trägheit herauszutreten und zu sagen, ich fasse nochmal was ganz anderes an, muss jetzt nicht die Flüchtlingssache sein. Und dann bleibt vielleicht auch noch so ein Ding, was dann auch immer passiert, ohne dass ich jetzt jemanden anzählen will, aber ich habe mir vorgenommen, weil wir draußen vom Hof noch weiter Ordnung bringen wollen, dass ich sage, also jeden Tag gehe ich mit der Schaufel raus und mache wenigstens eine halbe Stunde bis Stunde Bodybuilding, spare ich mir den Sport, das Fitnessstudio. Also wenn ich demnächst hier reinkomme und das Oberhemd passt nicht mehr, dann wisst ihr, ich habe das ein halbes Jahr lang ausgehalten. Aber es ist hochinteressant. Ich stehe 2 Minuten mit der Schaufel da, dann kommt irgendjemand vorbei und sagt, was machst du denn hier? Er sieht doch da die Schaufel, ja? Also was machst du denn hier? Was wird denn das hier? Ja, sag ich, das wird ebenerdig. Au, da könnte man eine Schaukel hinhängen. Von Baum zu Baum. Ja, sag ich, das kann man. Und ist das nicht zu schwer für dich? Du bist doch Pastor. Die erzählen mir 5 Minuten was, dann sage ich, möchtest du die Schaufel mal haben? Ach nee, ich hab's im Rücken. Ja, versteht ihr? Ich müsste manchmal ein Tonband mitlaufen lassen. Und dann denke ich mir, ey, ich könnte dir die Schaufel ins Kreuz hauen, wenn ich nicht Pastor wäre. Aber dann kommt so der Herr Jesus und sagt, hey, weißt du, soll ich dir mal sagen, wie ich denke? Da kommen sonntags jede Menge Leute in die BK, die sagen, man könnte doch mal. Jesus, du könntest doch mal. Jesus, wie wäre das denn mal, wenn du meinem Nachbarn mal was Gutes tun würdest? Und wenn der Nachbar sich bekehren würde, wäre das schön. Aber bitte ohne mich. Ich habe es im Kreuz. Ich denke mir manchmal, wenn ich Jesus wäre, ich würde dir die Schaufel ins Kreuz hauen. über deine ganzen Ausreden, die du hättest, weil du müde da bist und schläfst. Kennst du dieses Gefühl? Oder du stehst auf der Leiter und bist oben eine Lampe am Montieren und dann fällt dir der Schraubendreher, der kleine, nach unten. Und unten steht jemand und sagt, wie ist denn da oben die Luft? Du guckst nach unten, siehst den Schraubendreher. Geht's dir eigentlich gut? Ja, sag ich, mir geht's gut. Sag, was machst du denn heute Abend? Ja, ich weiß noch nicht. Ich sage, wenn jetzt eine Böe kommt, dann liegst du, ich sage es dann manchmal ein bisschen deutlich, auf die Fresse, weil du so schnell die Hände nicht aus der Hosentasche kriegst. Ja. Verstehst du? Aber auf die Idee zu kommen, den Schraubendreher aufzuheben und den hochzulegen, kommen nur ganz wenige. Eigentlich kannst du an diesem Punkt sehen, ob jemand fürs Reich Gottes geeignet ist, ja oder nein. Sieht er den Schraubendreher, ja oder nein? Sind so ganz banale Sachen. Soll ich noch eins erzählen, so aus unserer Lebenswirklichkeit? Du gehst an den schönen Rasen vorbei. Wie oft habe ich den Teil gehört, oh, der wird aber hier an der Nebenstelle richtig dürr. Ja, sage ich, der braucht Wasser. Muss ich weiter erzählen? Dann geht einer drüber und sagt, oh, da wächst ja schon Löwenzahn mittendrin. Der sieht denn zumindest den Löwenzahn, aber den ausstechen, das tut er nicht. Ich bin ja schon immer dankbar, wenn man den Löwenzahn wenigstens sieht. Nur wenn ich dann sehe und das in die Gemeinde, in die geistliche Wirklichkeit reinbringe, was in meiner Lebenswirklichkeit mich schon aufregt. Wie viel mehr muss der Herr Jesus traurig sein, wenn du weiter schläfst, aber fromm aufschlägst. Tolle Vorschläge für Jesus hast, aber nicht bereit bist aufzustehen. In meinem privaten Umfeld, das wäre jetzt Gemeinde, nicht? Also im privaten Umfeld. Ich bin müde geworden zu beten. Der Alltag hat sich eingeschliffen, zu viel Arbeit, zu viel Stress, ich komme nicht zur Ruhe. Das sind alles Dinge, die passieren. Aber jetzt sagt der Herr Jesus eins, steh doch auf. Hebe deine Augen auf zu den Bergen, woher kommt die Hilfe? Wenn du nicht aufstehst und aufsiehst, kommt keine Hilfe. Viele laufen rum wie Kain, wo Gott fragt, warum guckst du nach unten? Warum ist dein Blick getrübt? Die Bibel sagt, welche auf ihn schauen, die werden erquickt und deren Angesicht wird leuchten und strahlen. Und manchmal glaube ich, wenn ich in schlafende Gesichter sehe, ich sehe eher die Augenwinkel nach unten gehen, die Mundwinkel nach unten gehen, da ist keine Freudigkeit mehr, kein Spaß, sondern wir klagen sofort über den Stress, den wir haben. Stimmt's? Wir müssen wieder lernen, aufzustehen und in sein Angesicht schauen. Er kommt und bin ich bereit? Das ist eine Sache, die an mir liegt. Jetzt kommt der Zustand, Öl haben oder nicht? Wie komme ich an das Öl dran? Nicht, wenn Jesus schon vor der Tür ist, dann ist er zu spät, das lesen wir ja hier. Ich glaube, sich Öl besorgen hat was mit Aufstehen und sich bewegen zu tun. Man muss zum Kaufmann gehen, hören wir. Man muss hingehen und muss es kaufen. Man muss zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich brauche mehr. Bleiben wir mal bei dem Bild des Heiligen Geistes. Herr Jesus, ich brauche mehr Heiligen Geist. Ich brauche mehr Heiligen Geist. Ich brauche mehr Heiligen Geist. Ich kann mich daran erinnern, in der Jugend haben wir mal geübt, wie man prophetische Worte gibt. Erst eine Lehre bekommen. Und dann waren wir so im Chor zusammen, das war so die kleinste Einheit. So waren so etwa 30 junge Leute in meinem Alter, wie ich noch jung war. So 20 und ein paar Zerquetschte standen wir da im Chor zusammen. Und jetzt war die Frage, könnten wir von Gott was hören, ein prophetisches Wort für unseren Nächsten? Ich sage euch, das war spannend. Wir hatten die Lehre gehört. Und dann habe ich da gestanden, Herr Jesus, es wäre doch genial, wenn du jetzt richtig was laut sagen würdest. Paul, du gehst jetzt mal zu der Elisabeth und sagst dir, ich habe nichts gehört. Aber ich war nervös ohne Ende. Ich wollte von Gott was hören. Ich wollte was hören. Das war meine ganze, ich wollte auf ihn sehen. Und plötzlich merke ich, wie er ganz anders redet in mein Innerstes hinein, geht zu der Person und sagt was. Und sage, Herr Jesus, das war jetzt aber mein Gedanke. Sag, willst du üben oder willst du nicht üben? Da bin ich aufgestanden, bin hingegangen und das war ein Treffer. Aber haben wir noch die Erwartung, dass Gott mich gebrauchen kann, da wo ich bin? Wenn ich jetzt sagen würde, wir werden jetzt mal, so wie wir gerade gehört haben hier vorne, wir werden jetzt mal eine Minute schweigen und du fragst mal Gott, hast du ein Wort für meinen Nächsten? Und ich glaube nicht, dass Gott sagt, du kommst in die Hölle. Das ist unser Fleisch, der sowas sagt. Versteht ihr? Sondern, dass wir wirklich lernen, wieder zu hören. Haben wir noch, wollen wir das noch? Oder wollen wir nur vom Sonntagmorgen hier durch den Pastor oder durch denjenigen, der predigt, hier berieselt werden und nachher haben wir es schnell wieder vergessen? Ich möchte wieder diese Begeisterung haben. Wenn du bisher nicht in Zungen reden kannst, warum liegst du nicht ständig ihm in den Ohren und sagst, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben? Ein halbes Jahr lang habe ich mich mit Gott gestritten, bis ich es endlich hatte. Ich war unanständig in seiner Richtung. Ich habe gesagt, ich will es. Ich bin sogar zu ihm hingegangen im Gebet und habe gesagt, entweder ich kriege das oder ich gebe mein Christsein auf. Ich wollte es haben. Ende oder Twende, habe ich gesagt. Dann höre ich seine Stimme, die sagt, ey, meinst du wohl nicht ernst? Sag ich, doch. Verstehst du? Aber er hat mein Herz gesehen. Ich wollte nicht besser sein, sondern ich war müde, mit meinen eigenen Worten Gott anzubeten, weil ich kam an meine Grenzen. 20 Mal Halleluja sagen, fand ich doof. War zwar richtig, aber ich wollte was anderes haben, was ihn mehr ehrt, als nur, wenn ich 20 Mal Halleluja sage. Und deswegen bin ich zu ihm gegangen, bis er mir es gegeben hat. Haben wir noch das? Schauen wir noch in sein Angesicht, ins Privatleben hinein? Oder haben wir resigniert und sagen, ja, ich bin gerade mal aufgestanden, habe sowieso kein Öl, lege ich mich wieder hin, komm schon irgendwie hin. Warum haben wir nicht mehr das? Ich habe gedacht, wie könnte ich euch da ermutigen? Und da ist mir gemeindlich eingefragen, so eine Öltankstelle. Montags hat mir Edwino jetzt gesagt, Erdino hat mir gesagt, ich verwechsel die immer, gesagt, montagsabends läuft hier eine reichlich emotionelle Gebetszeit. Portugiesisch, Spanisch, Zungengebet. Und ich ging jetzt neulich da hinten vorbei, denke, was ist denn hier los, wir schreiten hier so rum. Da rennen hier einige hin und her und beten und schreien zu Gott. Ich sage, das ist für alle, die es ein bisschen emotioneller mögen, die wenig Struktur brauchen, aber Hauptsache es passiert was. Montagsabends, 19 Uhr, internationales Gebet hier in der Kirche. Also das ist für den einen oder anderen, der gerade das Vaterunser auswendig lernt, ist das sicher eine gewöhnungsbedürftige Sache, aber es macht Spaß und da passieren Dinge. Dienstags, 17 Uhr, ist mehr das Traditionelle gefragt. Da wartet einer auf den anderen, da kommt ein Amen zwischendurch. Wunderbar. Das ist für die sind ein bisschen geordneter, das geht so von Lobpreis über Gebet für die Gemeinde, über Gebet für die Ältesten und man endet bei Israel. Da ist alles drin, wunderbar zusammengepackt, aber die Frage ist, wer geht hin? Man könnte sagen, okay, abends kann ich nicht, nachmittags auch nicht, ja, der kommt eben zum koreanisch geprägten Frühgebet, so 6 Uhr aufwärts morgens. Und wenn du koreanisch nichts machst, sagst, ich verstehe Kamsamida nicht, also dann gehst du eben der eine hier oben, der andere unten, aber Hauptsache du kommst. Wenn wir nicht zur Tankstelle kommen, kommt kein Öl. Freitagsabends könntest du am Harisch unten beten, mit der Bethlehem-Gemeinde. Du kommst unten in den Saal rein und nach kurzer Motivationsbotschaft liegen die unten alle auf den Knien und beten. Naja, sind halt Äthiopier. Wir Deutsche sind nüchtern. Ich würde mir lieber dieses nochmal wünschen, dass das durchgeht, dass wieder ein Hunger kommt, dass wir aufstehen, um in dieser Krisenzeit wirklich Dinge bewegen zu können. Es ist noch viel Luft in dieser Kirche, wo man sich treffen kann zum Gebet. Es ist viel Luft, wo du den einen oder anderen anrufen kannst, weil du sagst, ich schaffe das nicht hin und her. Aber warum verabredest du dich nicht für ein Viertelstunde Gebet? Man kann ja heute die Telefone auf laut stellen, dann kannst du das hier hinlegen und dann gehst du durch und der andere hört es. Und der wird begeistert und sagt, eigentlich bin ich noch zu müde, aber Herr Jesus, segne ihn auf der anderen Seite. Ja? Und ihr habt eine Viertelstunde Stimmung, wenn du es alleine nicht schaffst. Warum rufst du nicht jemanden an, um wieder wach zu werden und Dinge zu gestalten, dass sich Sachen verändern und dass Gott was sagen kann zu dir, was du dann tust? Wenn du es nicht machst, schlaf weiter. Du kriegst kein Öl. Öl muss nachgeliefert werden. Und zwar bei uns Pfingstlern insbesondere. Wir meinen, wir hätten es, aber ich glaube, der Tank ist weitestgehend leer. Tut mir leid, wenn ich dazu sagen muss. Aber wir brauchen wieder das Einzelne aufstehen und sagen, ich möchte mich motivieren lassen. Ich möchte mich motivieren lassen. Wenn ich es alleine nicht schaffe, kein Problem. Vater, aufstehen, da ist jemand, der weckt. Hol dir einen Riesenwecker. Entweder einen, der morgen sowieso um 6 Uhr aufsteht, der um 6 Uhr fit ist, dem sagst du, du darfst mich anrufen. Und man kann auch Konferenzschaltungen machen. Und wenn du ganz modern bist, du kannst das auch über Skype machen. Ich habe jetzt über Skype eine Ehevorbereitung in der Schweiz gehabt. Da siehst du die und wir lachen uns an. Sander, bist du auch noch müde? Nö. Da sage ich, okay, dann mal los. Und du kannst den anderen beobachten, ob er wirklich kniet oder ob er nur sagt. Verstehst du? Warum nutzen wir das nicht? Warum sind wir nicht bereit, bestimmte Schritte zu gehen, so ganz kleine, dass wieder Öl kommt? Aber ich sag dir, wenn Gott in diese Zeit hineinredet, dann passiert was in deinem Herzen, das ist was ganz anderes. Wenn du aufgehört hast, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Verwandtschaft zu beten, weil du müde geworden bist, brauchst du einen Motivator. Und warte nicht, dass Feuer vom Himmel kommt, sondern knuff deinen Nachbarn und sag, du fängst jetzt mit mir an. Du bist jetzt schuldig, dass du mich anrufst. Aber jetzt nicht alle um 12 Uhr nachts bei mir anrufen, ich will auch ein bisschen mal schlafen. Versteht ihr? Dann macht ihr Skype-Gebet. Wäre mal so eine Idee. Kommt mir ganz spontan. Muss ich mir aufschreiben. Skype-Gebet. Für Apple-Fans. Man kann das auch mit einem anderen Programm machen. Persönlich nehme ich mir noch Auszeit, um Dinge vor Gott zu hören. Ich glaube, ich bin an dieser Gemeinde in zwei Punkten schuldig geworden an euch. Einmal, weil ich zu wenig liebe. Zum anderen, weil ich mich viel zu häufig von Dingen treiben lasse, die ich meine, die wichtig wären, die erledigt werden müssten. Und dass ich viel zu wenig Zeit im Hören nehme, was Gott wirklich möchte. Und es fällt mir manchmal so schwer, von meiner Motorik runterzukommen. Aber was könnte passieren, wenn es eine himmlische Ruhestörung hier gäbe? Weil wir sahen, ob ich beweglich bin, ob ich einen Rollator brauche, Leni, oder nicht, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Ich leiste mir das. Eine Viertelstunde quäle ich jemanden, dass er wach wird, dass wir miteinander beten, dass wieder mehr Öl in unsere Lampen kommt. Weil eine Lampe alleine nützt nichts. Man braucht das Öl. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, wenn das Öl dann drin ist. Kein Leistungsdruck. Die Muslime schaffen das 5-mal am Tag, egal wo sie sind, sich niederzubeugen und zu beten. Und der eine oder andere hat Angst, ein normales Tischgebet zu sprechen, wenn Ungläubige mit am Tisch sitzen. Schämt euch. Ich möchte Mut machen, in diesen Gebeten sehr stark um den Heiligen Geist zu bitten. In Lukas 11, die bekannte Stelle von Vers 9, wo Jesus sagt, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Klammer auf, steht auf, Klammer zu, von mir hinzugefügt. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Öl haben oder nicht, ist die entscheidende Frage hierbei. Und dann kommt Jesus begegnen. Das muss nicht erst bei der Wiederkunft sein, sondern wenn er dann wirklich in deine Situation hineinkommt, wenn er plötzlich in deine private Sphäre hineintaucht und sagt, hier bin ich. Und du dann feststellst, die Probleme stehen alle noch da, aber Jesus ist da, das ist ein Ding. Wenn wir hier in der Gemeinde sind und sagen, wir machen routinemäßig Gottesdienste, routinemäßig unsere Sachen, was nicht schlecht ist, wir kommen routinemäßig in Gottesdienst, wir beten routinemäßig an, das ist alles nicht schlecht, aber wenn Jesus dann kommt, was wird dann sein? Das muss noch nicht die Wiederkunft sein, sondern das kann heute und jetzt geschehen, dann sieht es anders aus, wenn wir vielleicht dann alle freiwillig auf die Knie gehen, nicht wenn es von vorne kommt, sondern weil die Heiligkeit Gottes sich lagert. Hier haben wir ein Riesendefizit. Wir schaffen es sogar noch, sündig hier reinzukommen und sündig wieder rauszugehen. Jesus begegnen, versteht ihr, in der Gemeinde und auch in der persönlichen Situation, da mag die Besatzungsmacht noch da sein, da mag noch Willkür, Bestechung und Misshandlung da sein, aber sein Reich bricht an in deinem Leben, weil er da ist, mitten in der Zelle. Ich habe gedacht, ich will damit schließen, euch nochmal Mut machen. Das habe ich jetzt nicht übergespielt, aber so als die dann kamen, da kam die Braut, der Bräutigam war da. Da kamen die Nachbarn von nebenan und fragten, darf ich zugucken? Nicht um sich zu beschweren, die waren viel lauter, als da war sammelte nichts. Das nach über 3 Stunden warten. Wenn der König kommt. Wenn der König kommt. Das möchte Jesus tun. Mitten in der Besatzungszeit, mitten in der Endzeit, wenn alles schwierig wird, wenn du dich nur über deine Probleme definierst, die da sind, wenn du müde geworden bist zu beten. Wie gesagt, werd wieder wach. Ich nehme dir das nicht übel, dass du eingeschlafen bist. Kein Problem. Aber werd wieder wach, steh wieder auf. Hab wieder Sehnsucht danach, dass Gott mit dir Geschichte machen kann. Vielleicht sind alle Probleme noch da. Aber wenn er kommt, macht es den Unterschied. Wenn der König aller Könige kommt, dann bricht sich Leidenschaft Bahn. Man muss einmal sich dieses Video ansehen, diesen kleinen Clip, liegt inzwischen in meinem Archiv. Dann kriegst du eine Idee davon, wie es ist, wenn Jesus dann kommt zu seiner Braut, wenn er zur Gemeinde kommt. Er mag spät kommen, aber die Begeisterung ist da. Sie ziehen ein und jubeln ohne Ende. Stell dir das in deiner Problemwelt vor. Wenn du wirklich sagst, ich will nicht warten, bis die Tür geschlossen ist, sondern ich will jetzt wieder Öl haben. Ich will Öl in meiner Lampe haben. Wenn er kommt, ich will leuchten. Ich will keine Tranfunzel sein. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Ich möchte aufstehen. Was könnte passieren? Ich bin überzeugt, wir werden nicht schweigen können von dem, was uns geschehen ist. Wir werden reden müssen, das hat Jesus getan. Und zwar nicht im Gottesdienst, sondern bei dir zu Hause. Sie freuen sich immer noch. Das dauerte lang. Und die wedeln dann immer so. Das heißt, dass der Segen auf dich übergehen soll. Ja, verstehe. Hier nehme ich ihn weg. Kurze Zusammenfassung. Jesus kommt wieder. Jesus will zu dir kommen, der du müde und eingeschlafen bist. Er nimmt dir das nicht übel, sondern die Frage ist, bist du bereit aufzustehen? Er kommt, ob du aufstehst oder nicht. Er kommt. Das ist so sicher wie das Amen in der Begegnungskirche. Er kommt. Und es ist was Gutes und was Schlechtes. Er kommt, um dich zu holen zum Hochzeitsfest. Bist du nicht bereit, bist du gekniffen. Du bleibst draußen. Man kann natürlich sagen, gute Nachricht oder schlechte Nachricht. Es ist gute Nachricht. Du darfst Öl kaufen. Du darfst aufstehen. Und du darfst ihm entgegengehen. Ich möchte mit uns beten, dass das, was Gott möchte, bei uns hängen bleibt. Und nicht irgendwelche Anekdötchen, die ich vielleicht gerissen habe. Und dass es eine Folge hat von dem, was dieser Gottesdienst bei dir auslöst. Das Himmelreich gleicht. Jesus, wir debattieren viel über die Endzeit, über die schlimmen Sachen, die wir in den Medien sehen. Wir können viele Sachen beschreiben, wir können den Löwenzahn im Rasen beschreiben. Wir können dich auf der Leiter stehen sehen. Wir gestehen, wir haben viele Sprüche auf Lager, aber unsere Hände sind müde geworden. Ich bete, dass du uns ein heiliges Aufstehen gibst. Steh auf, Gemeinde Jesu. Steh auf, der du schläfst von den Toten. Steh auf und fange an, die Dinge zu tun, die Jesus dir gesagt hat. Steh auf. Es ist Zeit. Ich bete, Herr Jesus, dass du uns nicht nur das Wollen heute schenkst, sondern auch die Ermutigung fürs Vollbringen. Ich bete für gute Zweisamkeiten, die sich anrufen, die beten. Ich bete für eine starke Multiplikation der Gebetszeiten, die hier in der Kirche stattfinden. Ich bete, dass ich mittwochs, donnerstags, samstags und vielleicht sogar sonntags abends Gebetsgruppen bilden, die sagen, ich komme hier, um zu beten. Wohlgeordnet, temperiert oder emotionell, egal wie oder was dazwischen liegt, die bereit sind anzurufen, sich zu verbinden, dass Müdigkeiten überwunden wird, dass Kraft freigesetzt wird. Jesus, gib uns neue Begeisterung, zuzuhören, was du zu sagen hast. Danke, Jesus. Danke, dass ich das bitten darf. Für die Gemeinde und für mich. Amen. Man kann jetzt daraus was machen oder man kann sagen, ja, war interessant. Mal gucken, was die anderen tun. Aber ich wäre begeistert, wenn hier ein Gebetsraunen in der nächsten Zeit durch die Gemeinde geht. und aus den Gebetsraunen dann Aktivitäten, nicht die wir anordnen, sondern die der Herr Jesus dir sagt. Weil ich glaube zutiefst, Gemeindewachstum kommt nicht durch Aktivitäten. Gemeindewachstum kommt dadurch, dass Menschen voll des Geistes und der Leidenschaft sind, mit dem Herrn Jesus unterwegs sein zu dürfen. Ein Wahnsinnsprivileg. Es fängt so einfach an. Christian wird jetzt ein Lied noch mit uns singen oder singt es für uns, ich weiß es nicht.
Nee, alle gemeinsam.
Gemeinsam. Und danach haben wir die Bekanntmachung und haben die Opfersammlung und nachher lange Gesprächsrunden, wie man was macht, ohne eine Schaufel ins Kreuz zu kriegen, mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein.